Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
So geschehen am 1. August 1936 in Berlin. Vor imponierender Kulisse. Und dann zeigten wir es ihnen. 42 Goldmedaillen für Deutschland. Darunter einige merkwürdige, wie zum Beispiel für die Herstellung von pseudo-antiken Oden oder... Naja, wir waren jedenfalls wieder Weltmacht geworden. Max Schmeling schlug den braunen Bomber Jean-Louis K.O. und deutsche Truppen marschierten in die entmilitarisierte Zone des Rheinlands ein. Die westlichen Großmächte protestierten einmal kurz und verhalten und dann ließen sie es. Hitler bekommt Appetit und als Österreich den Wunsch äußerte, heim ins Reich zu kommen, marschierte er auch dort ein. Und weil es so gut ging, wird auch das Sudetenland in den Verband des Großdeutschen Reichs aufgenommen. Die bedrohte Tschechoslowakei macht die Westmächte darauf aufmerksam, dass man nun langsam etwas unternehmen müsste. Der britische Premierminister Chamberlain entschließt sich nach langem Zögern zu spontanem Handeln, reist mit dem französischen Kollegen Daladier nach München und kehrt nach London zurück mit der festen Versicherung Hitlers, dass nun nirgends mehr einmarschiert wird. Allerdings musste 1939 die Tschechoslowakei unter deutsche Oberhoheit gestellt werden. Zu ihrem eigenen Schutz, wie es hieß. Das scheint das Schicksal der Tschechoslowaken zu sein. Das Memelland fehlte auch noch im Reichsverband und alles ging noch gut. Der Ritt nach Ostland wurde nicht unterbrochen. Doch als Hitler auch noch die Kohlen der Polen begehrte, hatte er das Spiel überreizt. Am 1. September 1939 verkündete er:
Zeit! 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!
Tja, da stand man nun. Seinen Mann. Die Frauen auch. Ja, und je größer Deutschland wurde, umso enger wurde es einem ums Herz. Aus dem Antikriegslied, das Lalle Andersen sang, wurde der Schlager der Kriegsjahre.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen.
Der Reichsdeutsche Rundfunk ließ Sondermeldung auf Sondermeldung ertönen.
Dem Führerhauptquartier. 18. Oktober 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Die Doppelschlacht von Briansk und Wjasna ist siegreich beendet. Unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschalls von Bock haben Truppen des deutschen Heeres in engstem Zusammenwirken mit der Luftflotte des Generalfeldmarschalls Kesselring die sowjetische Heeresgruppe des Marschalls Timoschenko in Stärke von 8 Armeen mit 67 Schützen, 6 Kavallerie, 7 Panzerdivisionen und 6 Panzerbrigaden vernichtet.
Das Kriegsglück wendete sich und eine andere Melodie ließ uns nachts nicht mehr schlafen. Wir bekamen, was wir wollten. Ja, natürlich wollten wir ihn. Goebbels hatte uns ja so ausdrücklich und höflich gefragt im Sportpalast.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
Wo Wo waren die Zeiten, als man hier noch die 6-Tage-Kaiser feierte und Krücke dem Richard Tauber zurief: Richard, wenn du in 100er rausrickst, bist du für uns der Größte. Den 100er hat er übrigens bekommen. Ja, es hat sich herumgesprochen. Wir haben den totalen Krieg total verloren. Wir waren leer, kaputt, ausgepumpt und ernüchtert. Und auch irgendwie erleichtert. Was Erich Kästner nach dem Weltkrieg, inzwischen mit Römisch 1 versehen, schrieb, blieb auch jetzt aktuell. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, mit Wogenprall und Sturmgebraus, dann wäre Deutschland nicht zu retten und gliche einem Irrenhaus. So wohnten wir relativ normal in einem Armenhaus. Ein spindeldürrer Mensch hat in einem satirischen Film diesen Prototyp des Nachkriegsdeutschen dargestellt. Der Film hieß Die Berliner Ballade und der spindeldürre Mensch, Gerd Fröbe.
Ich stehe sozusagen vor dem blanken Nichts.
So ist ja nichts blank. Mein Nichts ist nicht mehr blank, Herr Normalverbraucher. Mein Nichts ist beschmutzt, weil ich ein Schieber bin. Verrückte Zeit, was? Komm. Komm, sei mein Freund, sag du zu mir, ich heiße Anton.
Ich heiße Otto.
Für uns hatte eine neue Zeitrechnung begonnen. Man sagte, haben wir uns vor dem Zusammenbruch getroffen oder nach dem Zusammenbruch? Der heiße Krieg war vorbei. Der kalte begann schon wieder. 1948 die ersten Wahlen in Berlin. Die SPD gewann mit 64,5%. Ernst Reuter wurde zum Oberbürgermeister Berlins gewählt. Sehr zum Verdruss der Sowjets, die gegen jegliche demokratische Gepflogenheit einen eigenen Ostberliner Bürgermeister einsetzten. Die Spaltung Berlins war eine Tatsache. Die Sowjets blockierten die Zugänge nach West-Berlin. Die Bevölkerung hungerte und litt unter Stromsperre. Ernst Reuter rief der Welt ins Gewissen.
Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Dieser Kampf um Berlin ist mehr als ein Kampf um eine kleine Stadt von 3 Millionen. Dieser Kampf um Berlin ist der Kampf um die Wiedererneuerung, um die Wiederherstellung Deutschlands. Er ist der Kampf um die Wiedergewinnung einer europäischen Einheit. Er ist der Kampf um den Frieden der Welt.
Im westlichen Teil Deutschlands wurde Konrad Adenauer mit der überwältigenden Mehrheit von einer Stimme zum Bundeskanzler gewählt. Ja, was macht es aus, dass diese eine Stimme seine eigene war? Und er verkündete am 23.05.1949 das Grundgesetz.
Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft.
Am 12. September 1949 wurde einer der Mitgestalter dieses Grundgesetzes zum Bundespräsidenten gewählt, Theodor Heuss.
Und so wollen Sie diese Stunde begreifen, nicht bloß als ein persönliches Gelöbnis von mir zu Ihnen, sondern als der Widerhall des Bewusstseins von Ihnen allen, dass mit diesem Tag ein neues Stück deutscher Geschichte begonnen hat.
Regierung und Opposition hatten zunächst einen grundsätzlichen Streit auszufechten. Wo sollte die Reise hingehen? Das Wort sozial nahmen beide für sich in Anspruch. Der eine pur, der andere mit dem Zusatz istisch. Soziale Markt oder sozialistische Planwirtschaft war in der Diskussion. Adenauer setzte sich durch.
Die Frage: Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft hat im Wahlkampf eine überragende Rolle gespielt. Das deutsche Volk hat mit großer Mehrheit sich gegen die Planwirtschaft ausgesprochen.
Die Diskussion ist längst vergessen. Ging zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Was drin blieb, waren Würmer. Ohrwürmer.
Von den blauen Bergen kommen wir. Von den Bergen, ach so weit von hier. Reiten, das ist unsere Wonne, brennt auch noch so heiß die Sonne. Von den blauen Bergen kommen wir.
Bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb.
Was uns in den nächsten Jahren am meisten beschäftigte, wissen Sie ja noch. Schaffen, rackern, arbeiten, anschaffen, Häuschen bauen, Häuser bauen, Hochhäuser bauen, Kühlschrank, Auto, Waschmaschine und. Mami braucht einen Brillanten und hin und wieder mal ein Paket an Tante Emmy in Zwickau. Ja, natürlich, denn die gab's ja auch noch. Besonders deutlich am 17. Juni 1953.
Eine riesige Menschenmenge hat sich hier angesammelt und reicht hinein bis in den Sowjetsektor. Von Westberliner Polizei werden die Westsektoren hier abgesperrt und jetzt strömt die Menschenmenge hier zurück, denn Schüsse peitschen aus dem Sowjetsektor auf und auch wir müssen für einen Augenblick in Deckung gehen. Ununterbrochen peitschen in diesem Augenblick Schüsse auf. Die Menschen gehen in den Westsektor zurück. Soeben ist ein Mann, der angeschossen worden ist, von einem Wagen der Verkehrspolizei zurücktransportiert worden.
Ob es die Welt so kümmerte oder gar bekümmerte, hat es uns denn bekümmert? Ein Jahr später gerieten unsere nationalen Gefühle schon wieder in Wallung. Diesmal war es nicht das Brandenburger Tor, es war das wesentlichste Tor deutscher Geschichte. Das Tor von Helmut Rahn.
Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor! Für Deutschland, Linksschuss von Rahn, Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen, Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt, 3:2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende, halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt, ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung...
Ja, Millionen von Menschen sollen sich damals weinend in den Armen gelegen haben. Ströme von Schnaps, Bier und Wein sind geflossen. Augenzeugen werden noch heute feucht, wenn sie davon erzählen. Toni Turek, Fritz Walter, Namen, die man kannte. Wer kannte Werner von Braun? Wer wusste etwas von Weltraumfahrt?
Wir können gewiss sein, dass wir vor einer Revolution unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen. Aber es wird auch eine Revolution der menschlichen Perspektive sein. Und deshalb glaube ich, dass wir nicht besorgt zu sein brauchen, dass die Raumfahrer der Zukunft in ihren himmelstürmenden Entdeckungsreisen ihre Maßstäbe und ihre Demut verlieren werden.
Die erste Runde im Rennen um das Weltall war eingeläutet worden. Während die Amerikaner noch ihren ersten Countdown vorbereiteten, startete die UdSSR ihren ersten Satelliten. Sputnik 1 meldete sich. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Die Grenzen des Wissens werden immer weiter gesteckt. Der menschliche Geist erhebt sich über die Materie. Er wird in den Weltraum eindringen und beim Rückflug beachten müssen, ob er im westlichen oder östlichen Teil Berlins landet. Ja, das ist wichtig, denn am 13. August 1961 hat die DDR eine 15 Kilometer lange Mauer quer durch Berlin gebaut.
Sehen Sie sich hier alles genau an. Und wenn Sie alles gesehen haben, dann überlegen Sie auch mal, ob es Sinn hat, gegen uns zu toben. Wir haben gehandelt. Wir waren so frei.
Vielleicht wird dieses Bauwerk noch einmal, in späteren Jahrhunderten, als ein monströses Zeugnis politischer Hilflosigkeit besichtigt werden. Hilflosigkeit beiderseits. Denn dass Erzfeindschaften, die jahrhundertelang zu sinnlosen Kriegen geführt haben, abgebaut werden können, bewies der deutsch-französische Freundschaftsvertrag. Und Charles de Gaulle, von den Berlinern liebevoll Langnese genannt, bemerkte dazu im Jahre 1962:
Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
J.F. Kennedy wurde sogar noch ausführlicher. Er meinte, er liebe nicht nur die Deutschen, sondern bekannte:
Ich bin ein Berliner.
Er wurde jubelnd von uns begrüßt. Wir waren wieder wir. Wir waren wieder etabliert in der Welt. Unsere Selbstsicherheit nahm zu, unser Wohlstand wurde sprichwörtlich. Der Bundesrepublikaner zog sich die Stiefel von John Bull an, reiste mit einem Füllhorn durch die erste, zweite und dritte Welt, verstreute hier und da etwas von seinem Wirtschaftswunder. Er wurde fett und hatte die Bewältigung seiner Vergangenheit vergessen und verfressen. Das Establishment, Reizwort der Epoche, war auch seiner Jugend etwas schuldig geblieben. Doch diese Jugend nahm dieses Mal, wenn auch nur zu einem geringen Prozentsatz, ihre Probleme selbst in die Hand. Sie organisierte sich, politisierte sich, engagierte sich, machte sich selbstständig. Es begann die Jugendemanzipation. Während jene Trips in ihr unerforschtes Innenleben riskieren, unternehmen andere den ersten Ausflug auf den Mond. Am 20.07.1969, 21 Uhr, 7 Minuten, 39 Sekunden mitteleuropäischer Zeit, landet die Mondfähre Adler im Meer der Ruhe. Und am 21. Juli 1969, 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit, setzt Neil Armstrong als erster Mensch den linken Fuß auf den Boden des Erdtrabanten und man hört ihn sagen:
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ein kleiner Schritt für einen Mann, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Kolumbus, Vasco da Gama, Marco Polo, sie alle sind nicht so weit, so hoch, so spektakulär gereist. Aber sie sind auch nicht so schnell vergessen worden. Vielleicht wird man auch nicht mehr wissen, wer Nobel war, wenn man in 50 Jahren noch immer den Friedensnobelpreis verleiht. Im Jahre 1971 erhielt ihn wieder ein Deutscher, nämlich Willy Brandt.
Königliche Hoheiten, Frau Vorsitzende, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Die hohe Ehre der Preisverleihung kann gewiss nur als eine Ermutigung meines politischen Strebens verstanden werden, nicht als ein abschließendes Urteil. Ich nehme diese Auszeichnung an im Gefühl der Verbundenheit mit allen, an welcher Stelle auch immer, die sich mit der ihnen gegebenen Kraft bemühen, ein Europa des Friedens zu organisieren und europäische Solidarität für den Weltfrieden einzusetzen.
Nach 36 Jahren hatten wir wieder einmal die Gelegenheit, der Jugend der Welt ihre Spiele auszurichten. 26. August 1972. Die erste Olympiade ohne zündende Reden, ohne militärischen Pomp, aber trotz allem vielleicht die ersten Spiele.
Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
Die Fanfare, sie musste. Die Ansprache des Bundespräsidenten, sie durfte. Und die Musik, die konnte nicht besser sein. Ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht angewendet. Angewendet ist noch lange nicht beibehalten. Können Sie das behalten?